Erzieher, ich will eine neue Stelle. Ich komme mit meiner Kita nicht mehr klar und ich wasche nicht dreckige oder schmutzige Wäsche. Ganz wichtig, das haben wir jetzt schon gelernt. Ich gehe nicht zur nächsten Leitung und sage, so, hören Sie mal, Nadine, unter uns beiden. Hier, das war scheiße. Ja, da ist nur schlecht, übel, ganz übel. Kann ich Ihnen nur empfehlen, bitte hört auf mit so einem Müll. Ja? Weil die Vorgesetzte immer davon ausgeht, naja, wenn ihr so schon seid, das ist ja eine Haltungssache, ne? Das hat ja was mit den Werten, mit der Ethik, der Moral zu tun, dann ist es Teil eures Charakters und den Charakter habt ihr ja nicht dagelassen. Den nehmt ihr ja mit in die nächste Kita. Gehen wir hin zu dem, ich suche eine geile Stelle, eine neue geile Stelle. Ich bin unzufrieden mit dem Träger, mit dem Klientel, mit meiner Chefin, mit meinem Team, was auch immer. Ich gehe raus aus dieser Welt, ich will in eine neue Welt. Wie finde ich die passende Kita? Was muss ich dafür tun als Erzieher, um die Kita zu finden? Wir wissen ja, das braucht ein bisschen Zeit, ne? Also ein bisschen reinfühlen muss man dann schon über längere Zeit, aber bleiben wir mal nur bei, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch und ich habe vielleicht 1, 2, manchmal sogar 3 Hospitationstermine. Was kann ich konkret tun, um diese kurze Zeit, diese Zeitfenster, ne, Fotografien, um da die richtigen Fragen zu stellen, um auf das Richtige zu achten, mich zu sensibilisieren für das Wesentliche. Was schwebt euch da vor? Fangen wir mal an, Nadine.
Indem ich erstmal auf mich gucke und schaue, was brauche ich denn? Wie möchte ich denn arbeiten? Was ist denn mein,
nicht was sind denn
meine Werte? Was sind meine Haltung? Ne? Jetzt sage ich es mal ganz übertrieben gesagt, ich kann in den Supermarkt gehen und sagen, also irgendwie habe ich schon ein Gefühl, es krummelt so. Und ich kann so ein bisschen was aus dem Bauchladen da rausnehmen. Ich kann aber auch sagen, okay, heute möchte ich definitiv Joghurt-Kirsch haben mit Knusperflocken drin.
Es ist ein super Beispiel. Es ist wie, als wäre ich Veganer und würde aber in so eine Metzgerei reinkommen.
Ja, ist schwierig. Und das ist natürlich, wenn man gerade in diesem Veränderungsprozess ist, möglicherweise, dass man sagt, oh, ich bin gerade nicht mehr zufrieden in meiner alten Einrichtung. Ich habe mich vielleicht auch weiterentwickelt. Das heißt ja nicht, dass die Einrichtung oder das Konzept oder ich als Mitarbeiter schlecht war oder die Mannschaft schlecht war, sondern ich will einfach nochmal was anderes sehen. Ich bin neugierig. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als Mitarbeiter, sage ich immer so schön, die 20 Jahre in derselben Einrichtung sind und nicht mal etwas anderes erlebt haben. Bitte macht unbedingt, also das heißt nicht, dass ihr alle 5 Jahre gehen solltet oder wechseln solltet, sondern wenn ihr die Möglichkeit habt, hospitiert bitte in anderen Einrichtungen, nicht weil ihr wechseln wollt, sondern weil ihr mal etwas über den Tellerrand hinausschaut.
Ja, macht eine Weiterbildung zumindest, so die 1, 2 Jahre geht, einfach mal was Neues machen.
Genau. Und insofern ist es erstmal wichtig, das für sich abzuchecken und wirklich, sage ich auch wirklich, sich mal hinzusetzen mit Plus und Minus. Was möchte ich, was möchte ich nicht?
Auch pädagogisch, oder? Ich meine, du arbeitest offen, ihr arbeitet teiloffen mit Montessori,
eher geschlossen,
mit Montessori. Zwei völlig unterschiedliche Welten.
Konzept. Ja? Möchte ich lieber in einem kleinen heimlichen Team sein, wo es 2, 3 gruppig ist? Oder mag ich das jetzt über 2 Stockwerke zu arbeiten? Ja, das ist ein mega Unterschied. Ja. Mag ich das im Krippenbereich zu sein oder möchte ich lieber mit älteren oder Hortkindern zu
oder
tun haben?
Oder willst du eine Kombination aus allem? Ja,
ich so, bin bei dir. Also da muss ich erstmal reinfühlen und reinspüren können. Und da ist es deswegen so wichtig, dass man vielleicht im Vorfeld mal hospitiert hat in den Einrichtungen, um da Gefühl für zu bekommen, was mag ich denn eigentlich? Mhm. Weil ich glaube, das Gefühl geht ganz schnell verloren, wenn man 2, 3 Jahre in einer derselben Einrichtung und mit dem ganzen Alltag, den man da hat, auch schwimmt.
Mhm. Macht es für dich eigentlich Sinn, wenn jemand sagt hier im Bewerbungsgespräch, ich habe gesehen, ihr arbeitet offen, ich habe mich damit befasst. Ich habe aber selber noch nie offen gearbeitet. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich weiß auch nicht, ob es mein Konzept ist. Ich will es aber ausprobieren. Wäre das für dich eher positiv oder eher negativ?
Also es ist positiv, weil wir das ehrlich finden, weil du spürst es sowieso ganz, ganz schnell auch an den Hospitationstagen, wie derjenige durchs Haus tigert, nenne ich es jetzt mal. Weil es gibt Menschen, die dann wirklich in einem Raum bleiben und nicht weitergehen. Da merken wir dann schon, okay, der hat das Prinzip noch nicht so ganz verstanden, dann sprechen wir noch drauf an. Du brauchst Begleitung, sollen wir dir das mit dem Haus und dem offenen System einfach nochmal ein bisschen zeigen, dich unterstützen. Und wenn der weiter dann nur in dem einen Raum, sag ich mal, drinnen bleiben würde, dann ist für uns schon klar, okay, der ist noch nicht so weit. Ja? Es gibt aber auch andere, die dann wirklich sich organisieren, Bescheid sagen, du, ich gehe jetzt mal den anderen Raum angucken, weil die dürfen ja bei uns noch frei durch das Haus tigern, damit sie ja auch ein Gefühl für bekommen, es gibt mehr als nur den einen Bereich.
Und ich meinte jetzt im Bewerbungsgespräch. Genau, also wenn das jemand sagt, so, ich habe noch nie offen gearbeitet, aber ich habe Lust auf ein neues Abenteuer, ich will neue Erfahrungen machen, ich kann dir aber nicht sagen, ob mir das auf Dauer gefallen wird.
Laden wir ihn ein zum Hospitieren, definitiv. Und eventuell auch 2-mal. damit er einfach ein Gefühl
für. Aber er ist nicht raus. Also ne, es ist nicht so im Sinn von, nächster bitte.
Um Gottes Willen. Und dann haben wir auch danach nochmal ein Gespräch, wo wir dann fragen, und wie geht es Ihnen denn jetzt mit Ihrem Gefühl? Hat sich die Angst, die Sie am Anfang vielleicht geäußert haben, bestätigt? Ist es für Sie nichts? Oder haben wir irgendwie jetzt auf einmal, haben Sie Blut geleckt und Sie können sich es vorstellen? Und da kriegst du ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Also wir hatten schon Kollegen gehabt, die zurückgemeldet haben, du hör mal, ich habe es mir angeguckt, ich pack das nicht. Oder es gab auch welche, die gesagt haben, wow, geil, ist genau das, was wir suchen, ja, oder was ich suche. Und da bin ich bei Nadine, dass du dir vorher Gedanken hast, was sind deine Must-Haves, was sind deine No-Gos. Mhm. Und wenn du so eine Kollegin hast, finde ich es zum Beispiel auch gut, wenn die dann sagt, aber ich brauche bitte am Anfang Unterstützung, um da reinzuwachsen. Ja. Du kannst mich nicht alleine in den Funktionsraum stecken und sagen, guck, wie du jetzt klarkommst, sondern Christine muss bewusst sein, mit mir braucht ihr vielleicht eine andere Einarbeitung. Dann weiß ich aber auch, mit welchen offenen Karten sie spielt und dann kann ich das auch.
Naja, und da ist es dann auch wieder wichtig, solche Fragen auch zu stellen. Wie ist denn die Einarbeitung? Wie erfolgt die denn?
Ja.
Gibt es denn ein Konzept? Und wie sieht das Konzept aus? Also natürlich kann ein Konzept sein, ich hast eine Mappe, schön, dass du da bist, hier, lies mal durch.
Ja. Ne? Ja.
Oder ist das,
Tandem oder
ist das irgendwie
mit dem Tutor
irgendwie wie zusammen? Ja. Und wie viel Zeit gibt dir mir eigentlich für eine Einarbeitung? Also nicht im Sinne von, du hast jetzt 50 Minuten heute, sondern wie ist denn der Prozess? Und sind wir ehrlich, das sind 6 Monate.
Mhm. Ja.
Es sind 6 Monate, die wir den Leuten Zeit geben und in den 6 Monaten müssen wir sehen, wir führen 3 Probezeitgespräche zum Beispiel und meistens kristallisiert sich schon so 4., 5. Monat raus, geht es denn überhaupt weiter? Und dann aber auch die Ehrlichkeit zu haben, auch als Leitungsteam zu haben, auch als Mitarbeiter in der Gruppe zu haben, hier geht es nicht weiter an dieser Stelle, weil möglicherweise hier keine Weiterentwicklung auch von dem Bewerber stattgefunden hat. Also das ist ja das, worauf wir als Leitungsteam achten, wir als Führungskräfte achten, zu sagen, wir sehen Potenzial und kann jemand dieses Potenzial innerhalb einer gewissen Zeit X auch weiter sich darin entwickeln.
Ja, oder manchmal matcht es auch einfach nicht. Das merkst du dann auch zwischenmenschlich. Und das ist auch legitim. Dafür gibt es die Probezeit.
Genau.
Die finde ich auch super
wichtig. Für beide Seiten.
Genau, für beide Seiten. Und die sind super wichtig.
Ja. Also vielleicht von meiner Seite aus noch, fragt auch gerne mal nach, was ist denn das für eine Stelle? Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das eine Stelle ist von einer Kollegin, also da haben wir nur noch eine Kollegin in der Gruppe mit 20 oder 25 Kindern, die andere Kollegin ist schwanger und ist von jetzt auf gleich befreit worden von der Arbeit, dann ist da wohl möglich vielleicht auch die Erwartung, dass da jemand sofort einsteigt und sofort Vollgas gibt. Das heißt, Einarbeitung, eher unerwünscht vielleicht, ne? Es könnte sein, muss nicht so sein, aber es könnte ja so sein, dass die Erwartung, das hast du so schön gesagt eben, ne? Sei dir darüber bewusst, was du willst und was du nicht willst, hast du auch gesagt. Und damit mal Dinge auch zur Sprache kommen, ist es wichtig, vielleicht auch über Erwartungen zu sprechen. Also wie stellen Sie sich? Also ich könnte jetzt dich fragen, als mein neuer Arbeitgeber oder meine zukünftige Leitung, wie stellen Sie sich die Einarbeitungsphase vor? Was werden Sie in welchen Schritten von mir erwarten? Warum suchen Sie jemanden wie mich mit meiner Qualifikation? Möchten Sie, dass jemand sofort Vollgas gibt und sofort eigenverantwortlich noch schon arbeiten kann? Oder suchen Sie jemand, der auch die Zeit bekommt, sich einzuarbeiten?
Wobei ich das ziemlich fatal finden würde, wenn ich jemanden suchen würde, der sofort Vollgas geben würde. Also dann Obacht, so sage ich das jetzt mal als Mitarbeiter, der sich bewerben würde. Wenn mir das jemand sagen würde, in der Klarheit würde ich sagen, hui, also sehr unrealistisch, das leisten zu können, wenn ich eigentlich die Kultur des Hauses gar nicht kenne, die Kultur der Elternzusammenarbeit, die Kultur der Kinder miteinander, wenn ich gar nicht Tagesabläufe weiß, die kann ich auch nicht nach 2 Tagen sofort Intus haben. Mhm. Also da zu sagen, in der Gruppe sind 25 Kinder, die eine Mitarbeiterin ist schwanger geworden, die andere Mitarbeiterin ist Teilzeit in der Gruppe und sie rocken doch jetzt die Gruppe. Also
Alarmstufe hoch, weil das könnte ja bedeuten, ich könnte ja dann fragen so, wenn Sie so jemanden suchen, heißt das, dass die aktuelle Kollegin gerade alleine arbeitet? Bäm! Und da müsste man dann schon, aber da kennt ihr mich ja, aber zum Glück habe ich 2 Leute, die es genauso sehen, da müsste man an der Kompetenz der Kita-Leitung schon zweifeln. Wenn die dann sagt, ja, da haben wir eine Kollegin, die arbeitet schon seit 3 Wochen alleine, brauchen wir unbedingt jemanden, weil dann kannst du der Nächste sein, der alleine arbeitet, wenn diese Kollegin mal nicht
mehr. Ich habe zum Beispiel aktuell den Fall gehabt, Mitarbeiterin ist raus aus der Gruppe oder ist nicht mehr da bei uns. Dann habe ich eine Gruppe gehabt mit einer Vollzeitkraft und einer Teilzeitkraft und jetzt haben wir Personal gesucht und dann heißt es erstmal für uns auch Stopp der Aufnahme von Kindern. Ne? Und da nicht noch weiter hochzufahren, sondern zu sagen, erst wenn die neue Mitarbeiterin, die jetzt da ist, schon vor der Sommerschließung, erst wenn die gut eingearbeitet ist, dann geht es weiter mit einer Aufnahme von Kindern. Ja. Weil sonst ist das eine Überforderung für alle Beteiligten. Genau, nicht eben. Nur für den Mitarbeiter an sich, für den neuen Bewerber, sondern für die Gruppenmitarbeiter, für die Kinder und für die Eltern.
Und auch das Team, ihr komplett hast, also du hast ja auch Teamstrukturen, die dann ganz, ganz schnell ins Struggeln kommen, weil derjenige gar nicht das leisten kann, was von ihm erwartet wird. Das ist unfair für den neuen Kollegen. Ja. Und die alten Kollegen sind genervt, weil sie es weiter kompensieren müssen. Ja. Und deswegen hast du die Notfalldienste. Also wir fahren zum Beispiel Notfallplan auch immer noch weiter, bis derjenige eingearbeitet ist. Und dann kann ich hochgehen. Vorher gehe ich nicht hoch, weil was tue ich demjenigen an? Lasse ich ihn im Frühdienst dann auch alleine, direkt mit 35 Kindern, die morgens da stehen, die kennt er nicht.
Und es ist immer so, das, was ich dem Einzelnen im Team antue, das tue ich am Ende immer allen an. Genau. Und deswegen ist es für euch ganz wichtig, auf diese Feinheiten zu achten, der Aufnahmeprozess und wie viel Zeit wird mir gegeben, was sind das für Erwartungen, die hier an mich gestellt werden, will und kann ich diese Erwartungen erfüllen? Und ihr braucht vielleicht diese Stelle oder ihr wollt einfach mal was Neues, aber es steht halt viel auf dem Spiel. Ne? Es ist eure Lebenszeit und die ist unwiderruflich. Die gibt's nicht nochmal, die ist einmal geschenkt. Und da wäre ich schon sehr vorsichtig und würde vielleicht ein Stückchen genauer hingucken. Frage an dich, was wären denn noch so Fragen, die du stellen würdest, um für dich die richtige Stelle zu finden?
Also ich finde das Wort Krisenmodus falsch, sondern ich würde fragen, welche Tools bedient ihr, damit ihr hier gut Handwerk oder Arbeit betreiben könnt? Und dann gehört für mich dazu, gibt es einen Notfallplan? Gibt es ein Eingearbeitungskonzept? Wird im Tandem gearbeitet? Was passiert mit Schließzeiten? Also solche, die Rahmenbedingungen auch ein Stück weit natürlich mit drin sind, die würde ich auf jeden Fall abklopfen. Ja. Weil das ist für mich mittlerweile was, wo ich sage, habe ich eine Vorbereitungszeit?
Ja.
Ist die verankert?
Ja. Ja, ist die auf dem Blatt oder ist die echt?
Also da muss genau zu Hause an. Aber das sind so Dinge, weil damit holst du dir auch wieder Work-Life-Balance zurück. Und das, glaube ich, haben wir über Jahre einfach im Kita-Sektor ganz, ganz schlecht bedient. Ja. Und das würde ich auch heute, da trennt sich auch jetzt die Spreu vom Weizen. Die Kitas, die das bedienen, haben verstanden, im Kita-Sektor, du brauchst es, weil das ist dein Handwerkszeug, damit du gute pädagogische Arbeit vor Ort leisten kannst. Die, die das nicht haben, das ist ein Abfertigen. Ja. Und da wollte ich nicht mehr hin.
Und wir alle wissen, es gibt natürlich auch falsche Versprechungen. Darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Natürlich kann das sein, dass ihr da sitzt und dann sagt so, ja, kriege ich hier Vorbereitungszeit? Und dann sagt die Kita-Leitung, ja, natürlich kriegen sie hier Vorbereitungszeit. Ja, aber kriege ich die auch wirklich auch bei Personalmangel? Ja, wir haben da ein ganz klares Konzept. Wir machen das so. Und vor Ort, also wenn es dann soweit ist, ich fange an, dann gibt's die Vorbereitungszeit nicht. Sie fällt ständig aus, weil Personalmangel, weil die Kinderbetreuung oder die Elternbetreuung um jeden Preis wollen oder der Träger. Darüber reden wir jetzt aber nicht, sondern wir gehen jetzt mal nur von euch aus. Ne? Wir können nicht von den anderen ausgehen, weil wir haben keinen Einfluss auf die, die da draußen ihr Schindluder
treiben. Naja, und selbst wenn es dann so ist, dass man die Feststellung macht, dann auch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und zu sagen, in einem ehrlichen Gespräch miteinander, ich hätte da andere Voraussetzungen wahrgenommen. Ja. Kann ja sein, dass die auch falsch wahrgenommen worden sind.
Oder vertraglich haben wir das doch hier anders geklärt.
Ich habe das irgendwie anders wahrgenommen. Ja. Es wird für mich nicht so gelebt. Und da nicht zu sagen, okay, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und dann gibt es aber noch das i-Tüpfelchen, ich muss dann doch alleine in der Gruppe arbeiten. Oder dann gibt es das i-Tüpfelchen, Arbeit muss ich mir dann doch nach Hause nehmen, weil ich sonst keine Vorbereitungszeit nehmen kann. Da gibt es ja dann ganz oft, da macht man dann so kleine Abschnitte, kleine Häppchen wie bei so einer Butter und irgendwann hat man kein Stück Butter mehr, was man sich beschmieren kann. Also insofern rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und da immer wieder auf seinen Zettel zu gucken, was sind meine wichtigen Dinge, die ich haben muss, um gute Arbeit leisten zu können.
Und auch um stolz auf mich zu sein, nach Hause zu kommen mit einem Gefühl so, wow, du bist heute mal wieder die Pädagogin gewesen, der Pädagoge, der du schon immer sein wolltest.
Auch wichtig ist halt abzufragen, halt genau konkret nachzufragen. Also nur wenn es heißt, ja, sie kriegen hier Vornachbereitung, wie sieht die aus?
Genau.
Also das finde ich auch als Leitung total wichtig. Wir haben ja freitags bei uns dadurch früh geschlossen, dass wir Vornachbereitungszeit haben. Ich habe Kollegen, die wollen das aber freitags nicht, wo ich dann sage, stopp, aber etabliert ist es freitags. Wenn du die wann anders nehmen willst, dann musst du das organisiert bekommen. Also dass das auch abgeklärt
ist. Nehme ich sie in der Kita? Darf ich sie zu Hause machen? Genau. Wie lange gehen die? Wann fallen die eventuell aus? Muss man am Wochenende nacharbeiten? Oder auch so Sachen wahrscheinlich.
Das muss halt einfach geklärt werden von beiden Seiten. A, damit du dich verbindlich zeigst als Mitarbeiter, der hier anfängt. Und um ich aber auch als Einrichtung verbindlich dann auch wieder bin.
Naja, und zu fragen, wie helfen Sie, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Fragen vorhin, wie unterstützen Sie mich darin, dass ich in der offenen Arbeit weiß, wie es läuft? Denn oder in der Freinet-Pädagogik oder in Emmy Pickler oder sonst was. Ja. Denn es ist ja nicht damit getan, dass wir ein Konzept haben und ich mal eine Einarbeitungsmappe habe und vielleicht noch in Tandem irgendwie zusammenarbeiten, sondern da geht es ja teilweise auch um Materialien. Also bei uns geht es um Materialien und ich kann nicht voraussetzen, jemand, der nicht vorher Montessori-Ausbildung gemacht hat oder darin gearbeitet hat, dass er das weiß. Also wie tragen Sie denn dazu bei, dass ich den rosa Turm den Kindern zeigen kann? Wie ist denn das eigentlich mit der Löffelübung? Und wie ist das denn eigentlich mit dem 100er Brett? Wie kann ich denn das lernen? Wer bringt mir das denn bei? Oder gibt es dafür Zeiten? Also solche Dinge auch abzuklopfen und zu fragen. Denn nur weil ich eine Ausbildung gemacht habe, wo ich ein Potpourri an verschiedenen Konzeptionen erfahren habe und wo ich vielleicht auch mal in einem Praktikum war und vielleicht auch in einem Anerkennungsjahr war in einer Kita mit einem bestimmten Konzept, heißt das nicht, dass ich den Rest schon kann.
Ja.
Also, das ist utopisch.
Und auch wie viele Konzepttage hat eine Einrichtung? Sind die am Stück? Ja. Sind die gesplittet? Ja. Das finde ich zum Beispiel Fortbildung? Auch spannend. Stehen mir Fortbildungen zu? Welche Fortbildungen werden hier, also wir haben zum Beispiel welche, die sind als Standard bei uns festgesetzt, Fachkraft für offene Arbeit, da wird jeder durchgeschleust, auf kurz oder lang. Dasselbe ist mit der Psychomotorik. Ja. So, bedeutet schon mal, das muss dir bewusst sein, diese Fortbildungen werden auch nicht diskutiert, ob derjenige dann lieber eine Fortbildung zum Matschberg machen will. Nein, die Fortbildungen, diese werden definitiv auf kurz oder lang bei uns einfach absolviert. So, das muss einem bewusst sein, dass es Mitarbeitergespräche gibt, dass sie regelmäßig stattfinden, das muss auch bewusst sein. Ich würde auch nachfragen, wie steht der Träger zu der Einrichtung? Ja, gerade im kommunalen
Bereich. Was macht der Träger in herausfordernden Situationen? Wie reagiert er?
Ja, weil gerade wenn du das auf Kommunalebene bringst, in diesen kleinen Dörfern oder auch auf Kirchenebene, das sind ja Ehrenamtler. Wie setzt der sich ein? Wie oft gibt es Gespräche? Ist der Träger hier bekannt? Ja. Tut er was? Trägt er diese Einrichtung? Oder sind Sie als Einrichtungsleitung derjenige, der das hier trägt? Ist es verankert worden, dass das so ist?
Ja, wer unterschreibt die Betreuungsverträge? Genau. Ne? Wer nimmt die Kinder an? Wer entscheidet, dass welche Kinder angenommen werden? Vielleicht auch so Sachen, ich weiß nicht, welche Erfahrung du damit gemacht hast, aber dass ich auch mal fragen kann, wie gehen wir eigentlich oder was passiert hier, wenn Eltern übergriffig werden oder respektlos oder diskriminierend?
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie ist die Elternarbeit? Wie ist da auch die Unterstützung vom Träger? Ne? Ja. Wie sind auch Beteiligungsrechte? Also wie habe ich denn als Mitarbeiter auch Beteiligungs- und Entscheidungsmöglichkeiten? Wie werden die denn hier gelebt? Und dann sind wir ganz schnell auch bei diesem Thema Führungsstil. Mhm. Wie führt denn so ein Leitungsteam eigentlich? Wie würden Sie das denn beschreiben?
Das ist ja voll cool. Das ist eine super Frage. Ich kann ja mit diesen Fragen ganz genau herausfinden, in welche Richtung du als Führungskraft auch gehst.
Ist die Führungskraft denn eigentlich da? Ja. Es gibt ja durchaus Leitungen, die sind irgendwie da, hinter einer Tür vielleicht, die zu ist und dann darf ich mal vorsichtig anklopfen. Oder die verschanzen sich im Homeoffice, weil da können sie ruhiger arbeiten, aber was ist denn, wenn gerade was ist? Wie gehe ich denn damit um, wenn Mutter Müller auf einmal am Nachmittag und wie willst du denn als Führungskraft eigentlich davon erfahren? Oder was ist denn? Also das sind so grundsätzliche Fragen, die ich ganz wichtig finde, um herauszufinden. Jeder braucht das ja unterschiedlich. Es braucht Leute oder es gibt Leute, die brauchen eher die Mutti oder den Papa, der da ist und immer den Rücken stärkt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte aber auch selbstständig Entscheidungen treffen können und nicht jedes Mal nachfragen bei meiner Leitung, darf ich das jetzt? Darf ich atmen?
Wollen Sie verantwortungsbewusste oder eigenverantwortliche Leute oder wollen Sie Leute, die einfach nur tun, was Sie sagen? Positiv oder negativ, wenn jemand euch fragen würde in einem Bewerbungsgespräch, also Tendenz positiv oder Tendenz negativ, seit wann sind Sie denn Führungskraft und was haben Sie denn als Führungskraft alles gelernt oder wie viele Kitas haben Sie denn schon geleitet?
Mega.
Finde ich gut, weil dann klopft derjenige ja auch ab, ob er sich auf mich einstellen könnte. Ist doch super. Ja.
Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen?
Genau.
Also ist ja durchaus auch bekannt. Ne? Also, ja, ich war vielleicht vor 2 Jahren war ich noch im normalen Team drin und dann ist die Leitung schwanger geworden. Die stellvertretende Leitung hatte keinen Bock drauf. Ja, da musste halt irgendjemand her, so nach dem Motto. Ne?
Ja, haben Sie da schon mal eine Zusatzausbildung? Nein, hat noch nicht gepasst seither. Ja,
hat noch keine Zeit. Ne? Corona war auch noch dazwischen und irgendwie passt das nicht. Ne? Also insofern, und da wären wir dann auch wieder bei diesen Trägergeschichten. Mhm. Wer ist denn der Träger? Wie du schon meintest, ist es jetzt der Verbandsbürgermeister, seit wann ist der denn Verbandsbürgermeister? Seit wann hat er denn einen Plan? Ist es der Pfarrer? Will der eigentlich damit zu tun? Will der nicht damit zu tun haben? Wie viel Entscheidungsfreiheit haben Sie denn eigentlich als Leitungsteam? Müssen Sie jedes Mal einen Rapport, wenn irgendwie eine Mutter Müller sich beschwert? Oder
können Sie selber entscheiden? Das ist so wichtig, weil der Leitung gehört die Kita nicht. Das vergessen wir ganz oft. Ja. Die Leitung ist vielleicht der Chef, die Chefin, aber ihr gehört die Kita nicht. Wir haben da immer noch einen Träger, der im Fall der Fälle sogar sagen kann, sogar zu dir, Montessori machen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt Waldorf. Und dann kannst du friss oder stirb. Ja. Also dann kannst du halt gehen. Aber dann wird halt Waldorf gemacht. weil es nicht deine Kita ist. Genau. Und deswegen ist die Identitätskultur, nenne ich es mal, vom Träger so wichtig. Lass uns doch mal zur Hospitation springen.
Entschuldigung, es geht ja sogar noch weiter, auch so Schutzkonzepte. Wie gehen wir mit herausfordernden Kindern um? Also das hast du ja auch immer mehr. Ja,
Inklusion.
Inklusion.
Was aber machen wir denn da?
So, und wie viele Inklusionskinder haben Sie denn?
Ja, genau. Inklusion um jeden Preis oder?
Oder auch wirklich Kinder, die gewalttätig gegen Erzieher werden. Die hast du ja auch immer mehr. Ja. So, was passiert denn dann? Gibt es da ein Schutzkonzept der Mitarbeiter gegenüber, dass dann auch mit diesen Eltern oder mit diesem Kind dann auch anders umgegangen wird? Wie wird mit dem ganzen System dann umgegangen? Und das sind Sachen, die würde ich auf jeden Fall fragen.
Oh, so wichtig. Ich danke euch so echt für die ganzen wichtigen Basics im Prinzip. Aber die vergessen wir ja manchmal, entweder weil wir sie nie gelernt haben, auch in der Schule nicht, oder weil wir so im Alltagstrotz sind oder weil wir so aufgeregt sind. Viele von euch sind ja vielleicht auch so aufgeregt, nervös und dadurch kriegt man manchmal ein Blackout oder man traut sich nicht, diese Fragen zu stellen. Deswegen ist das hier so wichtig, weil die beiden zeigen euch, nee, trau dich lieber einmal zu viel, weil du dadurch auch viel mehr Informationen bekommst, die für dich wichtig sind. Nicht nur für die, sondern es geht ja hier auch vor allen Dingen um dich.
Und so Sachen wie Öffnungszeiten, Schließzeiten, die kann man auf den Homepages zu 99% von den Kitas ablesen. Ja. Also das ist vergeudete Zeit, wenn man das im Vorstellungsgespräch stellt. Ja?
Nochmal zu der Frage, die hat das, würden wir uns das wünschen, ist das negativ oder positiv, wenn jemand solche Fragen stellt? Ich möchte ja Leute haben in meinem Team, die mit geradem Rücken dastehen, die für sich einstehen können. Ja. Weil diese Leute, diese Mitarbeiterinnen begleiten doch junge Menschen. Und da kann ich niemanden gebrauchen, der jedes Mal denkt, kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt nicht machen? Das wird schwierig. Also ich möchte doch Menschen, das ist eigentlich unsere Devise so als Leitungsteam zu sagen, dass wir Menschen dahin bekommen, dass sie sich selber führen können. Ja.
Die auch mit Elternkonflikten klarkommen und nicht sofort zu dir rennen. Was nicht heißt, dass ihr nicht hinter denen steht. Aber die müssen auch einen gewissen, die müssen eine gewisse Resilienz mitbringen auch. Und das heißt wieder Personality.
Und dann ist mir es lieber, weißt du, sie daten dich danach ab. Du, hör mal, ich habe heute das und das Gespräch gehabt. Ich habe das und das geantwortet, dass du Bescheid weißt. Ja. Und dann ist es gut. Weil dann ist es ein Miteinander, wie du sagst, sie steht mit offenem oder mit geradem Rücken da und kann auch standhalten und auch mal sagen, ihren Beruf
also auch in den vertreten. Und wenn sie hinsitzen, auch mal einen Mund aufmachen und sagen so, ich finde das nicht gut, weil.
Und wenn es dann aber vielleicht möglicherweise aus der eigenen Berufsbiografie oder Ausbildungsbiografie Dinge gab, die mich daran gehindert haben, dann ist es jetzt die Aufgabe von der Führungskraft. Und das ist das genau, was ich meine, zu schauen, ist da jemand entwicklungsfähig? Ich kann ja jemanden im Bewerbungsgespräch haben, wo ich denke, boah, eigentlich gut, aber unsicher. Mhm. Und dann diese 6 Monate zu nutzen, kann ich da jemanden versuchen, halbwegs, ich bin jetzt nicht der Therapeut, also es geht jetzt hier nicht um tiefe therapeutische Maßnahmen, aber zu coachen darin, dass jemand die Sicherheit hat, hey, jetzt habe ich hier endlich mal jemand, der mir nicht auf die Hände klopft, wenn ich mal selber eine Entscheidung treffe oder zur Mutter Müller sagt, ja, aber jetzt müssen Sie bitte Ihr Kind abholen, weil es krank ist.
Mhm. Ja. Also wir brauchen Menschen, die Kritik annehmen können. Und wir brauchen aber auch Menschen, die Kritik geben können. Auf eine wertschätzende Art und Weise und respektvoll natürlich, aber Leute, die sich trauen, auch Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen. Das zeigt ja, dass ihr euch beteiligen wollt an dem Entwicklungsprozess, jedes Einzelnen, aber auch der gesamten Kita. Also ich werte das und ich bin mir sicher, ich spreche da für euch, das werten wir als positiv. In Anbetracht der Zeit, lasst uns mal ganz kurz zur Hospitation springen. Nenn doch mal so oder jeder von euch so 2, 3 Dinge, wo ihr sagt, darauf würdet ihr achten. Oder wenn ihr nochmal hospitieren würdet als Erzieherin, als Erzieher, gut, ich jetzt der Erzieher, worauf würdet ihr achten? Fang gerne mal an, Nadine.
Passt die Raumgestaltung zum Konzept? Ne? Also das ist das eine. Ne? Okay. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt in der Montessori-Einrichtung vollgestopfte Materialien habe oder gibt es da wirklich Montessori-Materialien? Also,
oder heißt die nur Montessori-Kita und macht gar nicht mehr.
Wie ist denn eigentlich der Umgang der Pädagogen mit den Kindern? Mhm. Also bei uns bedeutet Hospitation, das ist auch wieder eine sehr große Feinheit. Da muss man auch sehr genau in Bewerbungsgesprächen nachfragen, was verstehen Sie denn unter Hospitation? Bei uns bedeutet Hospitation, hey, du bist der stille Beobachter. Weil du gehst noch nicht in Kontakt mit Kindern. Um Gottes Willen, wir sind hier noch nicht auf einer Beziehungsebene miteinander für 3 Stunden, weil du mal hospitierst und möglicherweise für uns in Frage kommst.
Weil andere werten sofort, wenn man dann die Kinder grapscht und auf den Schoß setzt, das ist, so jemanden wollen wir haben. Das wäre bei euch jetzt vielleicht eher dann, würde unangenehm sein.
Genau, deswegen haben wir einen Hospitationsleitfaden zum Beispiel, den wir dem Bewerber mitgeben und sagen, das erwarten wir von der Hospitation. Ja. Das heißt, stille Beobachter. Und wir geben dem Bewerber auch so ein paar Fragen mit, die er sich selber notieren kann, sich stellen kann, beantworten kann. Zum Beispiel, wie ist der Umgang der Kinder miteinander auch? Wie werden denn Konflikte gelöst? Wie sind dann die Mitarbeiter zu den Kindern? Wie ist das denn mit dem Thema, woran erkenne ich denn, dass sich Kinder hier orientieren können bei uns? Wie verhalten sich denn die Kollegen untereinander? Ne? Also auch das ist ein Thema, darauf zu achten.
Im Sommer draußen, eher, 14 Uhr im Außengelände.
Solche Dinge. Wie fühle ich mich auch? Also wie geht es mir denn als stiller Beobachter, der jetzt nicht in Aktionismus gehen kann und den kleinen Paul helfen kann, der da gerade das Glas umschüttelt? Ja. Sondern hoch, wie geht es mir denn da eigentlich? Ja. Kann ich das aushalten? Weil das ist auch Teil der Montessori-Pädagogik, Dinge aushalten zu können. Und ja, das Glas fällt um. Und was ist dann? Ne? Auch zu gucken, wie ist denn eigentlich die Ergonomie des Arbeitsplatzes? Gibt es sowas wie Erzieherstühle? Gibt es ein Fach für mich? Werde ich hier mal durch eine Einrichtung geführt? Also
gibt es einen Teamraum, Rückzugsräume? Genau. Kann ich hier Pause machen oder muss ich dann im Winter im Auto sitzen?
Ja, der Klassiker. Ja. Ja. Gibt es Pausenräume für mich? Gibt es ein Fach, wo ich meine privaten Sachen hinmachen kann, wo ich aber auch fachliche Sachen hinmachen kann? Also auf solche Feinheiten ist hier alles voll dekoriert. Da kann ich auch eine klassische Frage im Bewerbungsgespräch, wie gehen Sie denn mit dem Thema Feiern und Festen um? Ne? Also ich persönlich, wenn ich sage, ich sehe das als Grundprinzip von Feiern und Festen einer Kita, mache ich drei Fragezeichen dran, ob das unter den heutigen Bedingungen notwendig ist, dass ich von einem Fest zum anderen stolpere und ich hier noch die Deko von Ostern dran habe und eigentlich schon Weihnachten vorbereitet wird. Also
wir nur feiern, um was abzuarbeiten, den Eltern zu geben, was wir glauben, was sie haben wollen, anstatt dass wir feiern um des Festes und um der Kinder willen. Mhm. Aber damit du nicht alles vorwegnimmst, was wären denn so Dinge, auf die du achten würdest?
Ob ich morgens zum Beispiel schon begrüßt werde. Ja, oder ob ich in ein Haus reinkomme und dann ist erstmal keiner da.
Oh ja. Oder nur Stress, alle angestrengt.
Nein, und du läufst erstmal durch die Einrichtung und musst dann, hallo, ist hier jemand?
Also aber mit Ihnen haben wir ja gar nicht gerechnet.
Ja, stimmt. Genau. Ach stimmt, Sie waren ja heute. Ich stell mal gerade ab und komm mal mit. So.
Ja, sowas finde ich nochmal spannend. Das würde mich interessieren. Dann auch, ob ich das Haus nochmal gezeigt kriege oder ob ich das vorher schon gezeigt bekommen habe. Und wie du gerade sagst, dass ich auch klar sagen kann, okay, was erwartet ihr heute von mir? Soll ich zugucken? Darf ich in die Interaktion gehen? Also, dass das halt abgeklopft wird. Das finde ich auch noch wichtig.
Thema Essen. Würde dir da was auffallen oder worauf würdest du da achten? Mittagessen, Frühstück, freies Frühstück, gemeinsames Frühstück, Buffet.
Also vielleicht bin ich da schon wieder zu weit im Denken, aber das sind auch so Themen, wie wird es eingenommen, wo wird es eingenommen, gibt es feste Rituale, bei uns gibt es ja einen Raum extra dafür, darfst du mitessen, darf ich nicht mitessen?
Stehen die Kollegen beim Essen, während die Kinder sitzen?
Genau. Haben die eigenen Sachen dabei?
Ja, genau, da steht die Red Bull-Dose irgendwo drauf.
Sind auch umgekehrt würde ich genauso darauf achten, sind die Kollegen vorbereitet, wenn die jetzt auf irgendeine Aktion, auf irgendeinen Ausflug gehen? Ja, oder werde ich auf morgens schon informiert, Achtung, es könnte jetzt gleich laut werden, da kommt eine Horde Kinder an dir vorbei, die sind jetzt auf dem Weg in den Wald. Ah, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Weil du hast ja in der offenen Arbeit, läuft es ja dann durch das ganze Haus und die Meute und dann kriegst du das ja mit, solche Sachen halt. Mhm. Ja, auch wie, wenn ich reinkomme, der Empfangsbereich aussieht. Ja. Ist der völligst überladen und du bist erschlagen oder kannst du da Sachen finden, wo sind die Funktionsräume, wer ist in welchem Funktionsraum? Hängt der Notfallplan vielleicht auch sichtbar, dass ich weiß, okay, das ist hier nicht was die nur erzählen, sondern der hängt da und der ist auch bearbeitet.
Mhm. Ja. Und auch sowas wie Bastelgeschichten, ne? Ist das alles sauber ausgeschnitten und wirkt eigentlich, als hätten Erwachsene mitgemischt? Oder ist das von Kindern gemacht? Ja. Und wird es auch ausgestellt oder ist das irgendwo nur verborgen?
Und was ich mir zum Beispiel in all den Jahren angewöhnt habe, ich bin auch immer in die Küche gegangen. Ich habe auch immer das Gespräch als Azubi, als Hospitant mit der Küche gesucht. Weil
lohnt sich das Gespräch mit den Küchenkräften oder mit den Reinigungskräften?
Also bisher in all meinen Jahren, die ich jetzt immer mal wieder auch Einrichtungen gewechselt habe, die Küche wusste 100%, ob das Team läuft, wie es im Haus funktioniert, ob die Krisen standhalten können, ob das ein Miteinander ist. Also da wusste die Küche, da kriegst du auch nichts geschönt, weil die erzählen das so, wie sie das fühlen und wie sie es denken, weil die das noch nicht so pädagogisch blumig verpacken, sondern die hauen raus. Und deswegen fand ich die Küche für mich immer ein super Indikator.
Die gehören zum Team dazu. Das ist ja auch wieder so eine Frage für Bewerbergespräche. Wie ist denn eigentlich eine Teamsitzung? Ja.
Wer ist alles dabei?
Wäre ich als Anerkennungspraktikant eigentlich mit reingenommen? Mhm. Oder wer sitzt denn eigentlich damit? Und auch das ist für Küchenleute manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, hey, ihr sitzt da auch mit drin. Ja. Ihr seid ein wichtiger Teil des Ganzen. Die Pädagogik hört nicht an der Küchentür auf.
Genau.
Auch das ist wichtig. Mhm.
Dann wäre es ja sogar auch vielleicht ganz interessant, wenn ich dann als Bewerber mal mit den FSJ-Lern spreche, den Bundesfreiwilligendienstlern oder mit, keine Ahnung, der Hausmeister ist mal da, ne, und ich sehe gerade, wie er da was werkelt, dass ich ich einfach da mal einen kurzen Kontakt suche.
Und das ist ganz wichtig, denn nach der Hospitation ist bei uns immer, gibt es nochmal ein Reflexionsgespräch. Und wir versuchen dann, dass mindestens einer aus der Gruppe auch dabei ist, wo die Leute hospitiert haben, die Bewerber hospitiert haben. Mhm. Oder in dem Fall dann vielleicht auch der Anleiter mit drin, dass der auch mit reingeht in das Hospitationsgespräch. Weil da kriegt man nochmal so ein Gefühl, wie, was hast du eigentlich gesehen? Und von der Beobachtung her, das ist bei uns teilweise die halbe Miete. Wenn, die, wenn wir dann diese Fragen durchgehen, die ich vor uns genannt habe, wie sind die Kinder untereinander, wie können sie sich orientieren, wie ist die Materialarbeit, was haben sie denn da so festgestellt, wie ist das mit den Kollegen untereinander, die Ansprache untereinander. Und wenn da sich jemand schwer tut, in dem das benennen zu können, was er denn da beobachtet hat, dann ist das für uns eigentlich das Ausschlusskriterium, zu sagen, wenn das jemand da nicht kann, der jetzt hier 3 Stunden saß, der wirklich voll den Freiraum hatte, voll den Leerlauf hatte, sich um nichts kümmern müsste, außer nur beobachten. Und wenn er das dann nicht hinbekommt, dann ist das für uns das Ausschlusskriterium.
Ich habe da noch was, das will ich euch gleich unbedingt nochmal fragen. Aber um das ein Stück weit abzurunden, also achtet darauf, dieser Ort, an dem ihr wohl möglich Vollzeit arbeitet, ist auch der Ort, an dem ihr euch wohlfühlen dürft und auch wohlfühlen sollt. Das heißt, achtet auf das Klima in dem Gebäude. Was ist das für ein Gebäude? Wie sind die Räume? Wie auch schallisoliert sind die Räume? Wie klimatisch isoliert sind die Räume? Wie riecht's danach? Ne? Also das sind Dinge, die mögen am, die scheinen am Anfang nicht so wichtig, aber wenn ihr da 8 Stunden am Tag seid, wohl möglich über Jahre, was ich euch ja dann wünschen würde, weil es da gut läuft, dann solltet ihr euch in den Räumen, in dem Gebäude, auch mit dem Außengelände wohlfühlen. Und wenn das so ein kleines Außengelände ist, mitten in der Stadt, so eine kleine Parzelle mit einer Schaukel, und ihr seid aber einfach ein naturverbundener Mensch, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass zwar das Team geil ist, die Leitung geil ist, der Träger geil ist, aber dass ihr euch nicht immer wirklich wohlfühlt, weil da ein wesentlicher Faktor leider nicht erfüllt wird. Meine Frage an euch geht, habe ich ganz oft im Netzwerk, haben wir eben gar nicht gemacht, finde ich total wichtig. Da kommt ein Bewerber, eine Bewerberin, gibt die Bewerbung vorher wohl möglich ab. Jetzt die Frage, ob ihr sie dann überhaupt noch einladen werdet, wenn ihr das jetzt gleich hört. Oder wenn ihr die Bewerbung erst bekommt, weil sie sie mitbringt. Der Lebenslauf. Und da steht drin, in den letzten 3 Jahren warst du in 5 Einrichtungen. Also ich als Bewerber bewerbe mich bei dir. Da steht, da siehst du drin, so letzte 5 Jahren oder 3 Jahren, 5 Einrichtungen, 6, 7 Einrichtungen.
Wird schwierig. Wenn man das nicht vorher, also wenn man möglicherweise in seinem Motivationsschreiben nicht, da muss man schon gut, glaube ich, drin sein, zu formulieren, warum man das macht. Es kann ja sein, dass Wertehaltungen nicht zusammengepasst haben. Aber wenn jemand, auch jemand, der häufig Unterbrechungen hat, ne, wird ja auch aus dem Lebenslauf deutlich. Also wer viele Wechsel drin hat, sehr wahrscheinlich nicht.
Was fixt dich da an? Also was für eine Schublade geht da auf? Wir wissen ja nicht, hat er da eine dramatische Lebensgeschichte, fiese Krankheit gehabt oder ist es ein Supererzieher, der einfach immer nur in einer beschissenen Kita war? Also da gehen wir mal davon aus, da waren wirklich die Kitas beschissen. Und das ist der Superstar, der wirklich 5 beschissene Kitas erwischt hat. Und jetzt will er bei dir sein Bestes. Könnte ja sein.
Es gibt ja durchaus Gründe, jetzt sage ich mal, Klassiker vielleicht, Partner zieht andauernd um, ja, weil irgendwie beruflich, und dann muss man halt mitziehen, sage ich mal so. Wenn man das gut begründet in seinem Anschreiben, ne, weil Partner umgezogen und deswegen kann ich damit leben, und dann ist der, wird da auch jemand eingeladen. Aber wenn, man sieht das ja dann auch schon an den Arbeitszeugnissen, ganz wichtig bei Bewerbungen. Ich weiß, Arbeitszeugnisse sind teilweise sehr geschönt mittlerweile, sagen nicht viel aus, aber manchmal kann man auch zwischen den Zeilen lesen. Aber wenn jemand in 3 Jahren 6 Einrichtungen gewechselt hat, würde mir schwer fallen, außer er begründet es wirklich sehr gut in seinem Anschreiben, warum. Also da müsste man schon im Anschreiben im Prinzip argumentieren, meine Werte, meine Haltung sind, und ich sehe anhand ihres Konzeptes oder anhand dessen, was ich von ihrer Einrichtung gehört habe, dass ich mich da wiederfinde. Also das muss schon eine super motivierende Sache sein.
Also, wie ist es bei dir? Wir hatten das schon. Die Leute werden bei uns trotzdem eingeladen. Ich bin bei dir, Nadine. Ich gucke mir dann nochmal die Arbeitszeugnisse an, weil du kannst ja rauslesen, entweder fehlt mal was drin oder du findest da schon raus, hat das einen Grund? Sind das Werte, die einfach nicht in der Kita gepasst haben, oder ist derjenige schwierig in der, als Arbeitnehmer? Und da musst du halt einfach dementsprechend gucken. Meistens lernen wir die dann auch mehrfach zum Hospitieren an, einfach um zu gucken, ob die Motivation trotzdem da bleibt. Wir haben auch schon mal jemanden eingestellt, da hat es geklappt, und wir hatten auch schon jemanden, das ist uns auf die Füße gefallen. Der ist dann 3 Monate da gewesen, war dann krank und ist dann weg. Ja, die hast du halt auch.
Würdest du es begrüßen, wenn die Person es direkt anspricht?
Was meinst du damit?
Naja, ich komme jetzt und sage, wissen Sie was, Sie haben vielleicht meine Bewerbungsunterlagen gelesen. Ich bin ja schon dankbar, dass ich kommen darf. Denn es gibt einige, die stellen mich gar nicht ein, weil ich in den letzten 3 Jahren in 5 Kitas war. Und vielleicht darf ich Ihnen ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist. Würdest du das als positiv werten, wenn ich das dir...
Also, wenn ich jetzt nicht eine biografische Story erzählt bekomme oder über die anderen Kitas, sondern wirklich faktisch, dass er sagt, ich habe gesucht, ich suche das pädagogische Konzept, was zu mir, meiner Haltung und meinen Strukturen passt, dann bin ich dabei. Dann finde ich das gut, dann macht das auf und dann lohnt sich das auch. Dann investiere ich auch gerne in denjenigen. Ist das aber so nach dem Motto, in den Einrichtungen hat es nicht gepasst, weil die mich nicht gut fanden oder ich die nicht gut fand und es geht dann so diese dreckige Wäsche-Geschichte, dann bin ich bei Nadine, dann bin ich auch raus.
Okay. Sag mir mal ganz kurz, wie lange hast du Zeit? Denn du hast ja heute noch einen Termin, ne? Nur dass ich weiß, ob wir jetzt das eine Thema noch ansprechen oder nicht mehr.
Ich müsste spätestens um 14:45 weg.
14:45, perfekt. Dann habt ihr Glück, dann werden wir das Thema zumindest noch mal kurz antickern. Und wenn ihr merkt, so, wow, das gefällt euch, dieses Format und das, worüber wir reden, und dann schreibt es in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig, schreibt es in die Kommentare, ladet uns ein, sozusagen eure Welt kennenzulernen. Und dann machen wir gerne noch mal solche Videos. Also ich denke, da sind wir dabei. Dann lasst uns doch mal ganz kurz, Fachberatung werden wir nicht mehr schaffen, aber dann lasst uns ganz kurz in die Position Kita-Leitung gehen. Also, ihr sucht jetzt einen neuen Job. Wie findet ihr für euch die passende Kita, das passende Team und vor allen Dingen, denn da ändert sich jetzt so ein bisschen was. Wir haben mehr Kontakt in dem Bereich mit dem Arbeitgeber. Als Erzieherin, Erzieher habe ich weniger Kontakt, wobei das auch wichtig ist, hatten wir eben, ne, den Arbeitgeber zu kennen, aber der Kontakt ist geringer. Als Kita-Leitung habe ich doch relativ viel Kontakt. Wie finde ich den passenden Arbeitgeber?